Gipfeltreffen der G20-Staaten begonnen hat. Wir sitzen hier im FCMC-Medienzentrum, was unweit von diesem Ort ist, wo dieses Gipfeltreffen der G20-Staaten stattfindet. Eine erste Nacht mit großen Protesten liegt hinter uns. Wir wollen uns über diese Proteste im Allgemeinen, aber auch im Besonderen mit dem Verlauf, über den Verlauf unterhalten und wollen uns auch ein wenig unterhalten über dieses Gipfeltreffen, Möglichkeiten der Opposition, Sinn und Zweck von Kritik daran und so weiter. Wer sind wir? Ich bin Roger Behrens, sage erstmal nur so viel, das hat ja ein bisschen damit zu tun, wie wir uns hier zusammenfinden. Politisch sozialisiert in den 1980er Jahren, die ja in Hamburg auch ein Jahrzehnt sind, was sehr stark von militanten Auseinandersetzungen geprägt ist, nämlich Stichwort Hafenstraße, wo gestern die große Demo losging in der Nähe Fischmarkt. Und da gibt es zum Teil Erinnerungen, wenn denn die Bilder im Fernsehen, in den Medien kommen, zur damaligen Zeit, aber zum Teil eben auch Unterschiede, über die wir uns unterhalten wollen. Der Anlass selber ist ja auch ein anderer, ist ja eine neue Qualität. So ein Treffen mit auch den versammelten Staatsfrauen und Männern.
Ja, ich bin Hannes Heer. Ich bin Historiker und mache Ausstellungen, zeitgeschichtliche Ausstellungen. Und ich bin 20 Jahre vor dir politisiert und zu einem Menschen geworden in den 60er Jahren. Ich bin Mitglied des SDS gewesen, habe die Geschichte des SDS von 65 bis zu seiner Auflösung mitgekriegt und kenne die damalige Bewegung sehr gut, kenne die Debatten, die wir über Gewaltfrage geführt haben, bin im Schatten eines Krieges aufgewachsen in dieser Zeit des Vietnamkrieges. Also das war sozusagen die Hubschrauber, die amerikanischen Hubschrauber sind in unseren Ohren gewesen in dieser Zeit und der Ton hat nicht aufgehört. Und von daher sind bei mir die Erinnerungen andere, wenn ich die Hubschrauber in der Luft sehe oder wenn ich höre, die obersten Kriegsherren treffen sich, das ruft also andere Erinnerungen und andere Schlachten zurück.
Ich kann gleich einsteigen und da zurückfragen. Du hast Filme gemacht, unter anderem eben auch einen Film über deine 68er Zeit oder über das, was 68 für dich bedeutet. Und der Film ist von 1988. Ja. Also 20 Jahre später, erwähne ich jetzt auch deshalb, weil das eben in, wie gesagt, meine Zeit der politischen Sozialisation reinfällt und natürlich auch eine Zeit ist, Niedergang des Realsozialismus, die sogenannte Wendezeit um 89, 90 kommt und dann eben auch wieder eine neue Qualität von Kriegen, den globalen Kapitalismus prägt. Vielleicht können wir das so ein bisschen in Konstellation bringen.
Also ich bin, wenn ich diesen Klimagipfel hier in der Vorbereitung, jetzt dann in der Darstellung der aktuell der Medien mit der Frage der Gewalt immer wieder versucht ins Zentrum zu bringen, um möglichst zu spalten, um die Öffentlichkeit zu spalten. Für mich ist bei diesem Gipfel im Hintergrund, es wird nicht drüber geredet, ist das Thema Krieg das Zentrum. Es gibt seit dem Ende des Kalten Krieges, der mit dem Sieger USA geendet hat und dem Zerfall der Sowjetunion, gibt es einen latenten Krieg, Einflusszonen zu gewinnen, sozusagen das Erbe sich anzueignen. Das ging ja ganz schnell damals in den diplomatischen Verhandlungen. Wiedervereinigung der beiden deutschen Teile, Aufnahme des früheren Warschauer Paktes in die NATO von Estland bis Ungarn. damit waren also die, war ein Teil des Erbes, war sozusagen der Cordon Sanitaire, den die Sowjetunion nach dem Sieg 1945 gebildet hatte, der war zerschlagen und die Grenzen waren, verliefen deutlich ohne irgendwelche Zwischenräume direkt. Und es entwickelten sich dann, glaube ich, da muss man nochmal dran erinnern, es entwickelten sich dann zwei Kriege, die interessanterweise alle 1991 begannen. Das, wenn ich das mit Titeln von Karl May charakterisieren würde, den ich früher sehr verehrt habe, kann man zum einen sagen, in den Schluchten des Balkan und das andere der Ölprinz. Es gab also der Versuch, die Jugoslawienkriege fingen 91 an, zunächst als Kriege innerhalb der, der Provinzen von Titos Jugoslawien, aber unterstützt natürlich von der Bundesrepublik, von der EU, unterstützt von den USA, also dieses Gebiet zu desintegrieren. Das ging mit Slowenien los, dann war Kroatien wurde aufgenommen in die EU, es ging ja alles ganz schnell, dann ging der Kampf um Bosnien los, der länger gedauert hat. Der Versuch, der dann geglückt ist, zu verhindern, dass Russland Basen am Mittelmeer, Militärbasen am Mittelmeer kriegt, dass die serbisch-russische Verbindung, die eine lange historische Dimension hat, dass die neu etabliert wird. Das endete dann mit dem direkten Überfall, der sogenannte Kosovo-Krieg 99, also das war ein Krieg, der ganz deutlich machte, dass dieses System direkt dieser Kapitalismus in seiner imperialistischen Phase, in seiner kriegerisch-imperialistischen Phase vor nichts mehr zurückschreckt. Das waren noch sozusagen zum Teil verdeckte Kriege, schlugen in den offenen Krieg um. Und 91 parallel, Kuwait wird besetzt. Da wurden ganz deutlich nicht geopolitische Interessen standen im Vordergrund, sondern da ging es um Rohstoffe, um Öl. Und es ging gleichzeitig dazu, bestimmte Regionalmächte zu etablieren, die also sich dirigieren ließen vom US-Kapitalismus. Es ging den Iran zu isolieren, es ging darum, auch sichere Zonen gegenüber Afrika, Immigranten und so weiter zu bilden. Und dieser Krieg dauert ja bis heute. Wenn man das zusammenzählt, ist das ein 30-jähriger Krieg und es ist kein Ende abzusehen. Und dieser offene, der Umschlag, also des Kapitalismus, den ich ja in den 50er Jahren noch den Wohlfahrtsstaat, wie Marcuse das genannt hat, noch erlebt habe, wo Kriege ausgeschlossen zu sein schienen, der Vietnamkrieg, also Frankreich hatte damals noch, war natürlich in den Kolonien, in seinen indonesischen Territorien, Vietnam noch involviert. Und Vietnam war dann sozusagen ein Demonstrationsobjekt, alle Befreiungsbewegungen zu warnen, wenn sie sich außerhalb der politischen roten Linie bewegen, das heißt sich zu kommunistischen, sozialistischen Staaten erklären, dann wird interveniert. Aber ansonsten galt damals in der Zeit also dieses Wohlfahrtskapitalismus, galt damals, der Staat sorgt für Ausgleich innerhalb der verschiedenen Klassen, versucht die Widersprüche politisch zu zähmen. Direkte Kriege würden dieses Bild stören, den Schein also wirklich dann auch zerreißen. Und das ist seit 89 oder seit 86, 87, 89, seit 91 definitiv der Beginn des neuen Krieges, das ist vorbei. Und die da sitzen, sind Autokraten oder sind demokratisch gefakte Systeme, denen es darum geht, die Interessen des Kapitalismus direkt auch mit Kriegen durchzusetzen. Und das ist eine neue Etappe. Und die Bundesrepublik versucht, das zu kaschieren, indem sie für solche internationalen Einsätze Sanitäter stellt, in der Luft Tankwarte und ansonsten Ausbilder. Also das ist immer noch die Angst, man möchte nicht zu direkt in den zentralen Kampfzonen, Tankwarte sind sie und Aufklärer mit den AVEX jetzt in Syrien, in Afrika stellen sie Ausbilder. Das kaschiert, dass die Bundesrepublik Teil dieses offen kriegerischen Raubimperialismus sind und darüber, denke ich, muss man in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein schaffen. Das ist wichtiger als, finde ich, als Klimapolitik, das ist wichtiger als Marshallplan, auch so eine neue Wundertüte, Marshallplan für Afrika. Man muss wissen, wir leben in einem System, wo offener Krieg gerechtfertigt wird, mit Menschenrechten, mit Freiheitsversprechen, mit Nationbildung, Demokratien. Es geht um offene Teilung der Beute und der Ressourcen.
Das würde ich gerne weiter diskutieren, und zwar im Hinblick auf das Verhältnis von Krieg und Frieden und das Verhältnis dann auch zur Demokratie oder zur demokratisch verfassten Gesellschaft. Nämlich, mir scheint es so zu sein, dass zum Beispiel der Vietnamkrieg noch ein Krieg war, der mit dem Bewusstsein legitimiert wurde, das Ziel des Krieges ist es, einen Frieden herzustellen, und dieser Frieden ist möglich. Nicht? Also genau diese Vorstellung der Wohlfahrtsgesellschaft, der Überflussgesellschaft, der Affluent Society ist damit verbunden gewesen, dass sozusagen mit militärischen Mitteln als notwendiges Übel ein Frieden erzwungen werden kann, natürlich auch noch vor dem Hintergrund der Blockkonfrontation. Ja, ja. Das verschob sich nach dem Vietnamkrieg mit den USA, in den USA, dann ein wenig in den Weltraum zunächst. Das SDI-Programm hatte aber gerade unter dem Vorzeichen ja auch einen großen Einfluss auf die Konstitution der Friedensbewegung in den 80ern. Jetzt scheint mir genau das heute, und wirklich heute in Bezug auch auf dieses Gipfeltreffen, signifikant zu sein, dass diese Vorstellung von Frieden verschwunden ist. Es werden zwar Kriege legitimiert mit dem Versprechen auf Freiheit, auf Demokratie, aber das, was da als Freiheit und Demokratie versprochen wird, ist quasi ein auf Dauer gestellter Ausnahmezustand, der permanent mit schärfsten militärischen Mitteln verteidigt werden muss. Also eine ganz andere Form der Militarisierung der Gesellschaft, als es sie zum Beispiel noch in den 80er Jahren gegeben hat, wo man klar wusste, wer Militär ist und wer nicht. Das, meine ich, hat Rückkopplung auch auf die Organisation des Protestes, wo wir vielleicht später noch drauf kommen. Aber ich möchte, das ist mir im Kopf geblieben, einen Gedanken aufgreifen, der von Tom Segev kam, der interviewt wurde im Rundfunk anlässlich 50 Jahre Sechstagekrieg. Und er sagte, gerade die Jugend in der israelischen Gesellschaft, aber auch in Palästina, glaubt nicht mehr an den Frieden. Mhm. Und dieses Wegbrechen einer Vorstellung, dass, was immer man auch kritisieren mag an den Verhältnissen, dass das eben, dieses Wegbrechen einer Vorstellung, dass es sowas wie eine friedliche Welt auf Dauer gibt, ist meines Erachtens auch in den Protesten nicht mehr vorhanden. Das heißt, man stellt sich einordens darauf ein, mit einer neuen Form eigentlich von Gewaltverhältnissen zu tun zu haben, die mehr oder weniger in das Leben kapillarmäßig in den Alltag eingreifen.
Ja, und ich glaube, damit hängt natürlich auch zusammen die Bedeutung, die der sogenannte Terrorismus einnimmt. Ja? Der Terrorismus ist ja, ob er jetzt ein Al-Qaida früher oder ob er jetzt IS heißt oder wie immer er sich selbst firmiert oder ihm, wie man ihn firmieren kann, ist natürlich die auf permanent gestellte Ausnahmesituation. Ja? Das merkt man, das ist ja nicht nur, dass er mit Schrecken, dass man mit Schrecken drauf reagiert, sondern er wird von den Staaten, er wird, die ja heute wirklich offene Agenturen des Kapitals sind, der Neoliberalismus hat also diese Maske auch weggerissen, die vertreten ja direkt ihre Kapitalinteressen, und es ist auch so eine Form, das passt uns gut. Ja? Es ist die Inpermanentstellung nicht der Gefahr, der Abwehr, mit der alle Sicherheitsvorkehrungen gerechtfertigt werden. Ja? Jeder ist sich im Klaren, wenn der IS in Raqqa rausfliegt, ja, oder Mosul fällt, dann taucht er woanders auf. Ja? Also das ist sozusagen der Pausenfüller, ja, zwischen den großen Kriegen und den großen Auseinandersetzungen. Und das ist eine Art der Gewöhnung der Gesellschaft auch daran. Das passt also zu der Idee, die du da ausformuliert hast. Der Friede als Ziel taucht bei den Protesten nicht mehr auf. Ja. Der Friede als Ziel taucht bei Verhandlungen nicht mehr auf. Also man versucht gerade mal Giftgasgeschichten, ja, extreme versucht man mal zu verhindern, einzudämmen. Aber ansonsten ist das der Normalzustand geworden. Ja? Es gibt nirgendwo eine Lösung. Dass du Tom Segev zitierst, scheint mir deshalb auch so plausibel zu sein, weil es natürlich auch keine Zwei-Staaten-Lösung in Israel gibt. Ja? Alle haben sich davon verabschiedet. Ja? Sondern es ist der permanente Raub, Vordringen in die eigentlich nicht möglichen Gebiete. Es ist auf der anderen Seite die permanente Alarmbereitschaft von Hamas und dem Westjordanland. Also das ist ein wunderbares Modell oder ein schreckliches Modell dafür, für diesen Zustand. Ja? Und das erklärt auch die Ratlosigkeit bestimmter Aktionen. Also das ist für mich verblüffend, ja? Dass man natürlich auf so einen Gipfel, welche Antwort findet man darauf? Ja? Und was ich sehe, ist eine totale Spaltung. Der Staat, Stadtstaat Hamburg, organisiert sich so, wie wir das aus Russland kennen, organisiert sich gleich eine Demonstration dazu. Ja? Das hat es ja so auch noch nicht gegeben, so in dieser Offenheit. Demonstrationen, Hamburg Haltung zeigen, ja, da sind die Kräfte versammelt, die regieren, da ist das Establishment, hätten wir früher gesagt, versammelt. Ja. Und dagegen gibt es dann alle möglichen anderen Formen von Demonstrationen, aber es ist, wenn ich an die Friedensaktivitäten in den 80er Jahren denke, ja, abgesehen davon, dass die DKP und solche Gruppierungen dann eine starke organisatorische Kohärenz sichergestellt haben, aber es war doch von den Massen, die damals demonstriert haben, es gab ein klares Ziel, ja, es gab Schritte dahin, die in Expertisen von Professoren, wissenschaftlichen Gremien vorlagen, das ist alles, sieht alles heute diffus aus. Ja? Das kann man an den Aktionen hier in Hamburg, kann man das wirklich nachvollziehen. Ja? Das ist ein Ausdruck dieses Ausnahmezustands, ja, wo man versucht, den Ausnahmezustand von Regierungsseite sozusagen auch zu besetzen, ja? Direkt Einfluss zu nehmen. Und das ist schon erschreckend, finde ich. Oder wie siehst du das?
Also dieses Diffuse, um das aufzugreifen, hat ja, wenn man das in großen Begriffen fasst, hat es Konsequenzen, die zu einer paradoxen Situation führen.
Ja.
Die paradoxe Situation sieht so aus, es wird davon geredet, dass der Kapitalismus in der Krise ist. Mhm. Da wird kein Geheimnis drum gemacht, das ist auch klar, das kann man mit Jahreszahlen benennen, das kann man mit Börsenkursen benennen, mit Weltlagen benennen und so weiter. Die Krise findet ökonomisch statt, die gibt es auch im Klimabereich, Umweltbereich und so weiter und so fort. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, der Kapitalismus ist ja stabil. Die Folgen dieser Krise sind nicht die, wie man es ansonsten hatte, sei es am Schwarzen Freitag in den 20er Jahren oder auch in fortlaufenden Krisen, die später kamen. Es ist eine Stabilität da, die aber gleichzeitig in weiten Teilen Schein ist, also die nicht dazu führt, dass tatsächlich Lebensbedingungen von Menschen, und ich rede jetzt gar nicht mal von denen, denen es ohnehin schlecht geht, auch in den sogenannten westlichen Wohlstandsgesellschaften, die also zu einigermaßen guter Lebensqualität führen. Das ist alles eine sehr unsichere Situation. Jetzt finde ich interessant, ich weiß nicht genau, ob die Beobachtung stimmt, aber meine, dass man sie gerade auch jetzt die Tage nochmal auch im allgemeinen öffentlichen Diskurs machen kann. Du erwähnst nochmal die Friedensbewegung und wir gehen ruhig nochmal auf 68 zurück. Du hast es gesagt, es gab von den Protesten her ein klares Ziel. Wie unterschiedlich das auch immer aussah, dieses klare Ziel war eine Gesellschaft, die nicht kapitalistisch ist. Es gab eine große Diskussion, was heißt das überhaupt, an welcher Stelle ist der Kapitalismus abgeschafft, aber das war selbstverständlich. Man will eine Gesellschaft, die im Übrigen, da ging es ja nicht nur um Arm und Reich, die eine nicht entfremdete Gesellschaft ist. Eine Gesellschaft, die eine Lebensqualität hat, wo es schön ist, Kinder zu haben und die Kinder auch in einer besseren Welt groß werden und so weiter. Also mit sehr einfachen Bildern bestückt diese Vorstellung, dass das im Kapitalismus nicht möglich ist. Das führte dazu, ich komme drauf, weil dieser Titel der Schrift ja so plakativ ist, das führte zu Legitimationsproblemen im Spätkapitalismus, wie Habermas das 1973 beschrieben hat. Diese Legitimationsprobleme hießen, dass es zum Beispiel in der ne, du hast Establishment gesagt, also in der herrschenden Klasse, bürgerlicherseits, auch im liberalen Bürgertum, ein Loyalitätsproblem gab, ja, das verhandelt werden musste. Man musste umgehen mit all dem, was da war, Notstandsgesetze und so weiter und so fort. Mir scheint es so zu sein, in dieser diffusen Situation, die heute da ist, dass es eigentlich kein Legitimationsproblem mehr gibt, weil eigentlich völlig klar ist, dass dieser Kapitalismus, dieser globale Kapitalismus, was immer das ist, im Einzelnen, sich gar nicht mehr legitimieren lässt.
Ja.
Der operiert sozusagen im rechtsfreien Raum, weil er nicht mehr angewiesen ist auf Rechtfertigung. Das bringt die Proteste in eine merkwürdige Situation, dass man nämlich einerseits bloß noch moralische Anrufungen machen kann, lieber Herr Trump, machen Sie doch mal ein bisschen mehr was fürs Klima oder die Bildung, was selber auch kein politisches Fundament mehr hat, oder eben dann in einem sehr, ich nenne das mal vorsichtig, unüberlegten Aktionismus landet, der aber eben auch keine Grundlage mehr darin findet, sich zum Beispiel überhaupt auch auf der Basis von Legitimationsproblematik eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus vorstellen zu können.
Also ich glaube, dass der Neoliberalismus, der sich in den 80er Jahren endgültig durchgesetzt hat als ökonomische Doktrin, dass der natürlich alle diese legitimatorischen Probleme weggewischt hat. Ja, jeder weiß heute, die Wall Street, ja, oder die Londoner Börse, das sind entscheidenden Plätze, das Finanzkapital, die Banken, ja, als Agenten, also das sind heute die Größen, mit denen jeder, mit dem man redet, der weiß das, ja. Die Krise, die letzte Krise 2008, eine Bankenkrise, ja, also in der Zirkulationssphäre, ja, und nicht direkt im Produktionsbereich, Produktivkräfte. Das ist ganz offen geworden, ja. Und gleichzeitig kommt ein zweites Moment dazu. Das ist zwar nicht jetzt Weltwirtschaftskrise 29, sondern es kommt das Bewusstsein hinzu. Und spielt die Flüchtlings-, Erfahrung mit der Migration, den Flüchtlingen spielt eine große Rolle, dass dieses System, dieses kapitalistische System an seine Grenzen kommen kann. Dass es eine Südwelt gibt, ja, abgesehen jetzt von Australien und von Neuseeland, abgesehen auch von Chile vielleicht und ein paar Staaten in Südamerika. Aber es gibt eine südliche Zone, die verelendet ist, wo alle Mittel von humanitären Organisationen, staatlichen Instanzen nichts bewirkt haben und man weiß, dass die sich in Bewegung setzen kann. Dass sie nicht mit einem abgeleiteten Demokratiemodell, ja, und einem gezähmten Kapitalismus sozusagen ruhig gestellt werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt die Abgehängten, ja, nicht die Deklassierten, aber die Abgehängten, die gibt es mittlerweile in den Zentren des Kapitalismus. Ja. Trump ist an die Macht gekommen, weil er profitiert hat von den Abgehängten oder sich als abgehängt Fühlenden. Ja. In Polen, die Kaczynski-Regierung ist eine, die für die Abgehängten sorgt. Ja. Tusk ist genau der Agent des Kapitals gewesen. Hier bietet sich ein neues Modell von Wohlfahrtsstaat an autoritärer Form. Wir senken die Steuern, wir erhöhen Zuschüsse und so weiter. Das sind die Argumente gewesen, mit denen sich dieses neue autoritäre System etabliert hat. Orban auf ähnliche Weise. Also es gibt sozusagen schon eine neue Klassenschichtung, die sich auftut innerhalb sogar der Wohlfahrtszone, der europäischen Wohlfahrtszone. Die Demokratie wird sofort aufgegeben, wenn man dafür die Macht bekommt und sozusagen ein Klientelsystem aufbaut. Ich will nicht von den korrupten Systemen in Bulgarien, Rumänien reden, aber Orban ist ja ein Klientelmodell und so ist es in Polen auch. Also es tauchen neue, völlig neue Widersprüche innerhalb der Wohlfahrtszone, nenne ich sie mal auf. Ja? Und gleichzeitig droht die große, dass die südliche Welt sich auf die Wanderschaft begibt. Ja? Und das schafft natürlich Ängste. Und das bringt alles durcheinander, was Legitimation und was Menschenrechte, Freiheit und so weiter ist, steht alles zur Disposition. Ja? Als Marxist kann man sich darüber freuen, die Widersprüche verschärfen sich, werfen ihre Hüllen ab, sie treten offen zutage. Also das Problem, was Marcuse damals, eindimensionale Mensch hat, das hat sich in der Weise, würde ich sagen, einigermaßen ist vorbei. Ja? Das ist der nackte Imperialismus, der zu besichtigen ist und das, denke ich, müssen wir Linken aller Schattierungen das müssen wir aufnehmen als zentrales Feld der Untersuchungen, als zentrales Feld auch der Aufklärung innerhalb der Öffentlichkeit. Ja. Das schreit nach neuen Formen der Vermittlung, nach neuen Formen auch des, sich zu organisieren, weil so eine Phase, der Raubkapitalismus im 19. Jahrhundert, ja, die ersten imperialistischen Formationen, die westlichen Großmächte, England, Frankreich sich damals geschaffen haben, das sind alles Vorspiele gewesen. Ja. Jetzt geht es um die ganze Welt. Jetzt geht es darum, um die Entscheidungsschlacht sozusagen. Ja. Welche Form der Kapitalismus da ergreifen wird, ob er sich darauf verlässt, nicht, dass diese Abgehängten plötzlich also die Rebellion, ja, die Revolution darstellen, oder welche anderen Formen sich findet, darüber muss diskutiert werden. Und dieser Gipfel bringt das alles, glaube ich, in einer von den Medien natürlich nicht rezipierten und nicht dargestellten Form, aber für uns als Zeitzeugen dieses großen Ereignisses, der bringt das, glaube ich, sichtbar zur Kenntnis. Ja? Das ist hier auch eine Kriegszone. Ja? Also Hubschrauber sind die neuen und Polizeipanzer, ja, sind die neuen, sind sozusagen die neuen Hilfsmittel. Ja? Also es ist ja wie eine Invasion in Hamburg, ja, aus der Luft. Und das ist schon, das finde ich, einerseits, wie gesagt, ist jede Offenheit der Widersprüche, Verschärfung der Widersprüche ist erstmal sehr gut. Man muss sich mit diesen legitimatorischen Problemen nicht mehr rumschlagen. Ja? Wir wollten damals natürlich Revolution, hinter unserem Rücken haben wir eine funktionierende Demokratie hingekriegt. Die Formaldemokratie, diese Adenauer-Diktatur, die war weg. So, und es hieß, konnte man mit den Parolen, wir sind Demokraten, was der Habermas die erste Lebenslüge genannt hat, das hatte sie erledigt, weil die Demokraten brüllten waren die ehemaligen Nazis. Und es trat dann also eine Phase ein, wo man, sag mal, von einer normal funktionierenden Demokratie mit Spielräumen, nicht die ganzen Bewegungen, gesellschaftlichen Bewegungen, die von unten kamen, ja, auf alle möglichen Themen aufgeschnitten, Ökologie, Gender, Frauenfrage, das war ein Fortschritt. Darüber sind wir lange hinaus. Ja, wir sind jetzt, Demokratie ist wirklich jetzt nur noch ein ziemlich zerrissenes Mäntelchen. Ja, Merkel spricht nie darüber. Ja, Merkel beschäftigt die demokratischen Institutionen überhaupt nicht. Ja, die Frage nicht Ehe mit allen Rechten. Ja, wird in der Talkshow oder in einem Interview mit der Brigitte oder in einer Fuzzi-Zeitung wird gemacht, ja, und dann setzt sich das in Bewegung. Die ganze Flüchtlingspolitik ist nie im Parlament diskutiert worden, sondern in Talkshows. Also das zeigt, dass da ist die Merkel jetzt nicht ein besonderer Typ von Politikern, die versuchen, Schärfen wegzunehmen, Themen nicht zu, sondern das ist die Form, in der Demokratie heute funktioniert. Das wird auch offenbar. Das ist auch so, da fällt auch ein Schleier. Und Schulz, der dann groß auftritt als der Zampano, der jetzt sozusagen über alles reden will, das ist schnell verschwunden, innerhalb von 3 Wochen. Ja? Also diese Offenheit der Verhältnisse, die Nacktheit nicht der wirklichen imperialistischen Interessen, wo die Demokratie zweitrangig wird, das regt sich auch keiner auf, nicht das, was in Polen und bei Orban passiert. Das wird alles akzeptiert werden.
Ist das nicht das eigentlich Katastrophale auch an der Situation? Du hast Marcuse wieder erwähnt, 1964 kommt der eindimensionale Mensch in Amerika, 1967 vor 50 Jahren dann die deutsche Übersetzung, und das erste Kapitel trägt die signifikante Überschrift Paralyse der Kritik, Gesellschaft ohne Opposition. Ja. Marcuse selber hat sich gefreut, dann schon eigentlich ja während der Veröffentlichung und allemal in den Jahren später, 68 mit dem Höhepunkt, zu sehen, dass es diese Opposition doch gibt und dass die scheinbar auch etwas von dem realisieren, was er zum Ende des Buches ins Auge fasst, als einzige Möglichkeit gegen diesen, wie er das dann in Versuch über die Befreiung nennt, korporativen Kapitalismus, ja, sich zur Wehr zu setzen, ja, die große Weigerung, ja, eine, ja, Idee, die er, ja, vorher, ja, schon hatte, ja, das, ja, sind jetzt Feinheiten, aber wo man eigentlich sagen kann, das hat ja mindestens 2 Dimensionen. Die eine Dimension wäre wirklich so etwas wie eine Verweigerung, in diesem System mitzumachen. Das andere ist im, sagen wir mal, kleinen Alltag etwas durchzusetzen, was nicht der Systemlogik entspricht. Das hast du benannt, das meine ich betrifft all die sogenannten neuen sozialen Bewegungen dann ab den 70ern von bis Frauenbewegung, Ökologiebewegung und so weiter. Antirassistische Bewegung kommt dazu dann später. Das hat aber dann doch, ja paradoxerweise, es ist auch mittlerweile beschrieben, zu einem Konsens geführt, dass das eben eine demokratisch verfasste Gesellschaft, wie wir sie haben, stabilisiert hat, zu einem System, was ja auch, du hast das auch benannt, Talkshows und dergleichen, sehr stark abhängig ist von den Institutionen der Medienöffentlichkeit, stärker abhängig als eigentlich von den klassischen politischen Institutionen, stärker abhängig von den in der Bundesrepublik ja immer Volksparteien, also da ist ja eh auch schon die politische Orientierung längst verschwunden. Ob das jetzt gewissermaßen Klasseninteressen sind, die da vertreten werden oder nicht. Und jetzt kommt dieser Autoritarismus zurück, der sich ja paart mit dem, was in der kapitalistischen Gesellschaft nie verschwunden war, nämlich dem Leistungsprinzip. Ja. Und diese Mischung dann, weil du sagtest, dass jetzt Ängste da sind, ist eigentlich ja selbstverständlich. Aber diese Mischung von einer weiterhin auf der Marktlogik, auf der Arbeitslogik, auf der Logik der entfremdeten Arbeit basierenden Gesellschaft mit der Wiederkehr des Autoritarismus und dann eben diesen diffusen Ängsten, die auch irrationalisiert von vornherein sich an Ideologeme heften, die zu tun haben mit Nation, mit Volk, mit einem Wir-Verständnis. Das scheint mir eine Gefahr zu sein, die wahrscheinlich die nächsten Jahre auch bei politischen Protesten bestimmter sein wird, als sich das jetzt schon ankündigt. Dagegen ein emanzipatorischer Protest, der zumindest mit emanzipatorischen Parolen auftritt, die ja auch jetzt sehr vage formuliert sind, so wie sie da sind, nicht? Also ein G20 abzulehnen, das ist ja schon, da fehlt ja auch so ein bisschen, man weiß ja nicht genau, wo man ansetzen soll, aber es fehlen ja dezidierte Analysen. Jetzt trägt man natürlich keine Analyseberichte mit auf eine Demo, aber jedenfalls in diesem Klima frage ich mich, was ist es eben für eine Protestbewegung, die sich heute als irgendwie noch emanzipatorisch ausmachen lässt? Was ist es für eine Protestbewegung, die jetzt auch aktuell da ist in all ihrer Vielfalt? Taugt das, kann das überhaupt taugen für meinethalben so etwas wie das, was dann im Zuge von 68 folgender 80er Jahre und so weiter immer noch da war, an der Vorstellung von, es ist eigentlich möglich, hier eine Systemfrage zu stellen und die auch so auszuhandeln, dass prinzipiell eine nicht kapitalistische Welt einzurichten ist.
Ich will nochmal bei Beschreibung der Formen des Zu-Ende-Gehens, auch der Haltbarkeit demokratischer Systeme nochmal auf eine neue Variante hinweisen und dann etwas sagen zu der Protestbewegung und deren Kontexten. Das, was Macron in Frankreich macht, ja, ist ja nochmal ein Versuch, ein neues System der Täuschung zu etablieren. Ja. Das ist ja, wenn man auf 18 Brumaire zurückgeht, ja, das ist ja eine Form von Bonapartismus. Ja. Jemand, der sich anbietet, über alle Klasseninteressen hinweg das neue Frankreich zu etablieren. Also da taucht die Formel Volk, wir auch auf. Ja. Gegen Le Pen, wir schaffen das neue Frankreich. Wir dezimieren die Abgeordneten, wir sorgen dafür, dass diese Gesetze im Schnelldurchgang erledigt werden. Ja. So die realistische Hintergrund, Versailles und so weiter. Das ist für mich eine Form von Bonapartismus und das bejubelt wird. Ja, Merkel und einige andere EU-Größen finden das super. Das ist ein neuer Weg. Da kann man vielleicht also so eine Klassenharmonie nochmal vortäuschen. Also das ist so eine neue Variante, die da plötzlich ausgeschlupft ist. Ja. Und das andere, ich glaube, diejenigen, die protestieren und wir im Widerstand, sage ich, als Immigranten in diesem System, so begreife ich mich, ja, wir sind emigriert. Ja, wir haben uns zurückgezogen aus den Medien, wir haben uns zurückgezogen aus diesem, aus dieser Konsum- und Yuppie-Gesellschaft. Man muss realisieren, dass es im, auch im Parteiensystem der Bundesrepublik ganz konkret, ja, dass es keine Partner eigentlich mehr gibt. Ja. Die SPD ist hat sich erledigt. Ja. Da ist, da trifft man hin und wieder nochmal einen Alten. Die sind aber bestimmt alle über 70, ja, der aufrecht ist, bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die er nicht vergessen hat. Die Grünen sind eine absolute Systempartei geworden. Ja. Das ist FDP mit einer Öko-Ecke, ja, oder in Württemberg mit einer Diesel- und Auto-Ecke. Ja. Das ist völlig, das kann man jetzt hier ja wunderbar erleben am Hamburger Beispiel, welche Rolle die Grünen spielen. Protestieren nur in der Elbphilharmonie, nicht gegen Beethoven, aber gegen Erdogan und so weiter. Ja, das ist das Einzige. Also das fällt aus. Die Linke ist, ist kein wirklicher Partner, weil sie an alten Parolen hängt, wie ich meine. Weil sie das Leiden der Gesellschaft, ja, und auch von großen Teilen, nicht der Menschen, nicht wirklich begreift, das jetzt im Sinne von Marcuse nochmal, ja, das Leiden ohne zu wissen, woran man leidet, ja, das begreift sie nicht, begreifen sie nicht, ja. Also das ist, die können Demos anmelden, die haben zum Teil großartiges Personal, was die Erinnerungspolitik angeht, gibt es keine Partei, die auf dem allerneuesten Stand und mit großen Initiativen, aber sie ist nicht angekommen. In der Gegenwart, das ist mein Eindruck davon. Ja. Und insofern muss man sich darüber klar sein, es gibt im Parteiengefüge gibt es keine wirklichen Partner. Ja. Die Linke ist auch in diesen Diskursen, jetzt wenn wir über Marcuse zum Beispiel reden, um einen alten, wirklich großartigen Propheten nochmal zu nennen, im Sinne wirklich von Propheten des Alten Testaments, ja, die die Herrschenden gegeißelt haben und die versucht haben, eine Utopie zu entwickeln. Ich sehe nicht, dass die Linke sich an diesen Debatten beteiligt. Ja? Wenn es anders wäre, würde ich mich freuen. Also man muss sehen, man ist sehr isoliert. Es gibt keine Ausschläger sozusagen in das Parteiensystem. Man kann keine Unterstützung erwarten, sondern man ist anders als in den Zeiten der Friedensbewegung, anders als in Zeiten der Brockdorf und anderen AKW. Blockaden, ja, wo es immer von den Grünen sowieso und dann aber von der SPD Teile waren. Die Kirchen, man sieht hier, die Bischöfin, ja, tritt dieser Regierungsdemonstration bei, so, und bringt also einen großen Teil ihres Personals nicht auf diese Seite. Also die Frage der Partner, der Bündnispartner ist ziemlich desaströs zu beantworten. Ja. Und das heißt, man muss sich darauf einstellen, alles aus der eigenen Kraft und Zentren aus der eigenen, aus dem eigenen Lager sozusagen zu bilden, also intellektuelle Zentren zu bilden, ja, die bestimmte Debatten aus dieser Diffusität herausheben und sozusagen zentrale Fragen erstmal generieren und sagen, das ist ein zentrales Problem, nicht nur der Kapitalismus oder der Imperialismus, sondern eine bestimmte Seite, die besonders aktuell ist und die besonders folgenschwer auch ist. Und dann diese Debatten sozusagen in Permanenz und in Austausch, also es gibt kein rückwärtiges Gebiet, auf das man sich stützen kann. Das muss man wissen. Ja? Die Universitäten verfallen, das ist mein Eindruck jedenfalls. Das ist nicht mehr ein Feld, in dem Menschen, Persönlichkeiten sich über Wissensaneignung, ja, und über Lektüren und über Debatten, wissenschaftliche Debatten generieren, sondern das sind Technokraten in allen Wissenschaftsbereichen, ja, die nachher als Arbeiteraristokratie fungieren werden, wenn sich das System noch mehr zersetzt. Ja. In den Schulen ist die Analyse in ähnlicher Weise zu betreiben. Dort wird keine Bildung mehr vermittelt, sondern dort wird nur Vorarbeit geleistet, dass man an die Unis kommen kann, dass man Numerus Clausus irgendwie gerade erreicht. Es gibt also keine in bestimmten Gesellschaften, die vorher Lieferanten waren für kritisches Denken. Ja? Das bricht weg, zu großen Teilen.
68 ist verbunden mit dem Stichwort außerparlamentarische Opposition. Die K-Gruppen kommen dann in der Bundesrepublik. Es ist insgesamt die Neue Linke da, die New Left ist da. Für mich dann prägend sind die Autonomen geworden. Es hat, was für mich dann sehr prägend war, in den 80ern auch nochmal so einen kleinen Aufschwung anarchistischer Gruppierung gegeben. Also das heißt, die verschiedentlicher, immer wieder von dir jetzt auch aufgeworfene Organisationsfrage,
ja,
hat in der Geschichte der Linken eine große Rolle gespielt. Die spielt ab dem Zeitpunkt keine Rolle mehr, zumindest was eine offene Debatte angeht, wo mit gewissermaßen dem Zerfall der geschichtlichen Kohärenz des Kapitalismus auch die Geschichte und sei es eben auch die Geschichte des Scheiterns der Linken wegbricht. Also es gibt sozusagen kein historisches Bewusstsein davon, was man eigentlich, wir erwähnen ja immer wieder Marcuse jetzt, was man eigentlich zum Beispiel in der kritischen Theorie schon an Analysen vorliegen hat, worauf man zurückgreifen könnte. Jetzt kann man aber dennoch sagen, gerade wenn man sich überlegt, wie wir es besprochen haben, es verändern sich die Zeiten, sowohl du im Kontext von 68 folgender Jahre als auch ich im Kontext der 80er Jahre haben protestiert mit der Vorstellung von, hier ist eine revolutionäre Situation, zumindest ist die Revolution nicht unmöglich. Ja. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist es doch gerade angesichts der Proteste, die jetzt hier in Hamburg stattfinden, in all ihrer Vielfalt eine dann doch neue Qualität oder ein Neuanfang für etwas, was man dann früher außerparlamentarische Opposition genannt hat. Nämlich, es wäre ja hervorzuheben, dass zum Beispiel bei einer großen Organisation, die hier auch vertreten ist, auf den Plakaten gar nicht mehr von Revolution die Rede ist, sondern von Revolte. Auch wieder mit einem starken Begriff zusammengenommen, nämlich Hoffnung. Also eigentlich das, was fehlt, Utopie, kommt dann nicht, also jetzt kommt nochmal Marcuse, der letzte Satz, den Marcuse im eindimensionalen Menschen hat, ist ja von Benjamin zitiert, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Also die Frage, ob diese Hoffnung doch da ist und dann wenigstens bei all der Unmöglichkeit, sich eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus vorzustellen, diese Auseinandersetzung, und zwar ganz konkret, diese Auseinandersetzungen, die jetzt auf der Straße stattfinden, ich will das nicht als These vertreten, sondern nur als Frage stellen, ob das möglich ist, eventuell eine Situation schaffen, die gewissermaßen ab nächste Woche die Reste der Linken zu einer Neuformierung bringen unter dem Vorzeichen einer Revolte in all der Vielfalt, die so eine Revolte mitbringen müsste. Und zwar gerade auch jenseits von Anbindung an Parteien oder klassischer Institutionen. Das wäre ja durchaus denkbar. Und viele, und es sind ja wirklich viele, das muss man sagen, viele der jungen Leute, die jetzt auf der Straße sind, scheinen mit dieser Vorstellung zu agieren.
Ja. Also ich finde das den einzig adäquaten Begriff Revolte. Es hat keinen Zweck, neue Kategorien von Revolution zu deklinieren oder zu erfinden, sondern man muss nochmal sich in ein Stadium zurückversetzen, in dem Camus den Satz gesagt hat, der Mensch lebt nur, wenn er und weil er revoltiert. Ja? L'homme en révolte. Ja? Das ist ein existenzialistisches Herangehen, was aber nicht zu tun hat mit den Propheten des Existenzialismus, die uns dann einfallen, sondern das ist eine politische Dimension. So hat Camus das gefasst. Ja. Und zwar Revolte in allen Umständen, unter allen Umständen, ja, in jeder Form. Und das scheint mir deshalb also die einzige Kategorie zu sein, weil er einerseits ansetzt am Leiden der Massen der Menschen. Wenn das nicht gegeben ist, ja, fehlt der Grund. Und dieses Leiden sucht sich eine Form und die Form ist vielfältig. Und sie ist nicht in teleologischen Kategorien gefasst, ja, der Schritt, dann geht es so weiter und so weiter, sondern er ist historisch offen. Und drittens, er impliziert die Erfahrung, die gelungene Revolten, so klein wie sie sein mögen, ja, die Erfahrungen, dieses Gelungene sich aufbäumen, die das für den Einzelnen bringt. Ja, das ist ein Zugewinn an Autonomie, ein Zugewinn an Stärke, ein Zugewinn auch an Solidarität, weil es geht nicht allein die Revolte, Das ist ein Kollektivvorgang. Ja. Man kann zwar die Fischer von St. Barbara an der Segers, nicht diese wunderbaren, der Aufstand der Fischer von St. Barbara, diese wunderbare Schrift am Ende der Weimarer Republik, das sind dann kleine individuelle Revolten, aber sie stehen sofort in einem Zusammenhang. So, es geht dann um die Erhöhung der Heuer für die Schiffer, die da 3-4 Monate auf See fahren. Das kann ich nicht alleine formulieren und das ist auch nicht ein gewerkschaftlicher Ansatz, sondern das ist ein existenzialistischer Ansatz, weil das taucht bei Segers immer wieder auf, ich kann meine 4 Kinder nicht ernähren. Ja? Ich weiß nicht, wie ich die Frau jetzt, wenn ich kein Öl kaufen kann, wie ich die durch den Winter bringe, weil braucht Öl. Ja, so. Und das ist ein Terminus, der ist eng verbunden auch mit Gewalt. Ja, Revolten sind gar nicht anders denkbar als mit Regelüberschreitungen, sind nicht anders denkbar als auch mit Gewalt. Ja? Und ich finde es deshalb auch so ein singulären Text, weil er natürlich in der Zeit entsteht, als die kommunistischen Parteien noch eine Macht waren und ihre Definition von Revolution da als ein geplanter, organisierter Prozess noch dominant waren in der Linken. Das ist ein Protest, der eher an anarcho-syndikalistische Erfahrungen, ja, und Konzepte anknüpft. Und das, ich denke, da muss man nochmal das muss man nochmal durchdenken. Das ist die einzige Form, wie es geht. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Formen nicht des Kampfes, dass die natürlich auch sehr viel mehr als mit Organisation, mit Witz, Fantasie zu tun haben. Und da knüpft es an meine Erfahrung, meine 68er Erfahrung. Wir sind immer dann erfolgreich gewesen, wenn wir Aktionen gemacht haben. Wir sind eine kleine, wirklich eine Gruppiskühl, eine kleine Gruppe gewesen. Wir haben angefangen mit 12 Leuten in Bonn damals mit dem SDS. Nachher waren es 1500, die wir hatten, Studenten, Studentinnen. Und das habe ich nicht vergessen, diese Erfahrung. Man muss Aktionsformen finden, die einerseits natürlich die Repression offen machen und die Verhältnisse klar und nackt erscheinen lassen und andererseits die Möglichkeit der Überraschung und die Möglichkeit des Sieges auch implizieren und von den Formen her so sind, nicht dass alle überrascht sind über den Witz, der da drin liegt. Ja? Also wir haben zum Beispiel als der Bundespräsident Lübcke damals in besonders triviale Form der Demokratie, als der die Ehrensenatorwürde bekam, das waren gerade mal 5 andere, die vorher bekommen hatten, wir haben versucht, den Rektor zu einer Diskussion zu zwingen, mit der Forderung, das abzulehnen, zurückzunehmen, der hat uns noch nicht mal mehr empfangen. Und dann sind wir mit 5 SDS-Genossen zum Rektor gegangen. Also wir haben genau diskutiert, ab welcher Form könnte das nachher als sozusagen Überfall, ja, als Geiselnahme oder als Einbruch, Massenbewegung. So mit 5 Leuten hingegangen, die Sekretärin höflich gefragt, wir möchten zum Rektor, der ist nicht da. Und dann haben wir gesagt, aber rumstehen bei Ihnen und Sie bei der Arbeit stören, ist auch nicht so angenehm, können wir uns nicht ins Zimmer setzen, ins Rektorzimmer. Ja, machen Sie nur, legen Sie ab. Und dann entdecken wir dort das Goldene Buch der Universität. Und Lübcke hat sich eingetragen und wir schreiben die korrekte Berufsbezeichnung unter KZ-Baumeister. So. Und das ist eine Aktion gewesen, die in den Folgegeschichten natürlich von enormer Bedeutung war, weil immer dieser KZ-Baumeister, die Medien haben es natürlich publiziert, dann wurde ich sofort relegiert mit einem anderen Genossen, stellte sich aber heraus, damals hatten wir noch Uni-Gerichte, der Uni-Richter hat uns gar nicht einvernommen, also muss das Verfahren nochmal auf Null gehen. Dann hatte ich mittlerweile rausgekriegt, der war mir irgendwie bekannt, das war damals schwieriger, heute mit Internet wüsste man sofort, der ist doch irgendwie, hat der mal ein Gutachten gemacht, stellte sich heraus für Hitler. Und zwar für Van der Lubbe, den sozusagen, ohne dass die entsprechenden Gesetzestexte vorlagen, den ohne Vernehmung und ohne Gerichts- und ohne weitere Geschichten den sofort hinzurichten. Ja? So. Und das haben wir rausgekriegt, das Gutachten. Und dann trat dieser Unirichter aus Gesundheitsgründen zurück. Also wenn man sieht, das Ganze ging über ein halbes Jahr. das gehört für mich zur Revolte dazu, dass man listig wird, dass man also fantasievoll wird, dass man Aktionen macht, die etwas vermitteln, eine Erfahrung vermitteln. Die Erfahrung, wie die Verhältnisse sind, die Erfahrung, dass man sich wehren kann und dass man manchmal auch erfolgreich sein kann. Und das gehört dazu. Und die Frage der Gewalt, die ist an diese Vermittelbarkeit für mich auch gebunden. Ja? Es nützt nichts, wenn ich einen Krieg gegen eine bestimmte Staatsagentur, die Polizei, entwickle. Das sind Leute, die auf Kommando arbeiten. Ja? Ich habe einen Polizeipräsident hier erlebt zum Beispiel, der ganz anders getickt hat. Ja? Der hat mit seinen Polizeischülern jedes Jahr eine Fahrt nach Polen gemacht und hat die Stellen besucht, an denen das Polizeibataillon 102 damals 70.000 Juden ermordet hat. Den haben sie natürlich weggeräumt vor 3 Jahren und so. Aber also es müssen Formen, also deshalb sind bestimmte Aktionen, kann ich nicht teilen hier, ja? Sie sind nicht zu vermitteln. Es ist Zerstörung, ja, es ist nicht eine Argumentation, außer dass das Bullen sind und dass das Schläger sind und so. Da muss man anders mit der Gewalt umgehen. Gewaltschritte müssen vermittelbar sein, ja, und sie sind vermittelt, weil alle Veränderungen, positiven Veränderungen in der Geschichte sind mit Regelverletzungen, ja, mit Gewaltanwendung entstanden. Die Französische Revolution wäre nicht denkbar gewesen ohne das, ja, und 68 wäre mit dem Offenlegen nicht dieses kaputten Hochschulsystems, ja, und der Repression und der Altnazi-Belegschaft. Das wäre, wenn es nicht über solche, ich sag mal, Fritz-Teufel-Aktionen, ja, wäre das schwer vermittelt gewesen, ja, diese Regelverletzungen. Ja. Die müssen sein und die können auch mit Konfrontationen enden, aber sie müssen immer vermittelbar sein. Ja. Und man muss darin ein Muster entdecken, was man selbst auch akzeptieren kann und wo man sagt, ja, das würde ich auch mal gerne machen. Ja. Die sozusagen Schachmatt setzen und keinen Krieg entfalten gegen einzelne Agenturen dieses Staates, das ist sinnlos, ja. Da verzettelt man sich und kann es nicht vermitteln und wird isoliert. Also in dem Sinne für Gewalt, aber sie muss fassbar sein. Sie muss als ein ästhetischer Akt, ja, muss sie in bestimmten Fällen auch begreifbar sein. Deshalb sage ich Fritz Teufel, das ist ja ein Poet der Revolte gewesen. Ja.
In diesen beiden in Spannung gebrachten Begriffen von Revolte und Gewalt hast du neben dem Begriff der Erfahrung reingebracht den Begriff der Solidarität. Das möchte ich jetzt fast so ein bisschen zu einem Schlusswort oder Schlussbegriff machen, nämlich das wäre ja die entscheidende Wendung, die so ein Protest nehmen müsste. Egal wie er aussieht und mit welchen Verfehlungen und vielleicht auch mit welchem Scheitern er erstmal konfrontiert ist, auch welchen Falschheiten er konfrontiert ist, dass es möglich sein muss, eine Revolte als eigene Erfahrung so weit einzubringen, du hast von Vermittlung gesprochen, dass auf der Basis eine Solidarität entsteht, die, auch das hast du benannt, ich will es nur noch mal wiederholen, zum einen es möglich macht, erfahrenes Leid als kollektives Leid zu verstehen, was eben nicht eine Abstraktionsstufe höher gehängt wird in Richtung Nation, Volk, wir, wie auch immer, sondern da bleibt, wo es mit konkreten Lebensumständen zu tun hat und auch mit Wünschen nach einem besseren Leben zu tun hat. Und zum anderen eben diese Form der Solidarität auch überhaupt bewirken, dass Menschen einsehen können, und das scheint mir eine Einsicht zu sein, die auch bei vielen, die protestieren, gar nicht da ist, weil sie systematisch verhindert wird als Ideologie, einsehen können, dass wir gesellschaftliche Subjekte sind. Was beiderlei heißt, nämlich A, wir sind gesellschaftlich, wir handeln gesellschaftlich und B, wir sind insofern, wie verstellt, verdinglicht, entfremdet auch immer, soweit Subjekte, dass wir auch, du hast gesagt, Autonomie muss zurückgewonnen werden, dass wir durchaus in der Lage sind, unsere Lebensgeschichte selbst zu bestimmen, in einer Form, ja, von Solidarität. Ja. Also bei all der Kritik, die man haben kann, scheint mir das eine Perspektive zu sein, wo sozusagen jetzt die Gipfelproteste noch nicht zu Ende sind. Das wäre mein Schlusswort.
Ich habe das als hoffnungsvoller Ausblick vielleicht, ich habe das vor 2 Wochen, 3 Wochen erlebt in der Uni. Der Erste hat eine Veranstaltung mit meinem Film gemacht und mit einem Vortrag über 68. Und in der Diskussion nachher, 60 Studis, das ist viel, ja, für eine politische Veranstaltung, habe ich mir sagen lassen, saßen anschließend 2 Stunden und haben diskutiert. Dann ging es nicht jetzt um Modell 68, sondern es ging darum, nochmal um eine Verständigung ihres Leidens in dieser Hochschule Bologna-Modell. Ja? Was abgeschnitten wird, was sie nicht leisten können, ja? Welche Auswege es daraus gibt. Ja? Also diese Frage nicht des akademischen Technokraten, ja, der Facharbeiter, der Arbeiteraristokratie werden wird. Und das war großartig, sowohl von den Formen des kritischen Zugriffs, von der Offenheit, mit dem über ihr Leiden gesprochen wurde, und von dem Wissen, was du genau gesagt hast, eben, dass man nicht alleine ist, sondern es gibt eine vom Kapital produzierte Form der Gemeinschaft. Die ist erstmal nur an sich, ja, muss aber für sich werden. Ja. Und das war wirklich für mich ein Hoffnungsschimmer. Und dann hat dieser Aster eine wunderbare Geschichte gemacht, eine Volkspetition, ich kannte gar nicht dieses Mittel, 15.000 Unterschriften gesammelt, um diesen Gipfel als verfassungswidrig, die mussten angehört werden vom Verfassungsausschuss, und das war großartig. Das war wie wenn du Schriften nochmal der Sans-Culotten, ja, und der Jakobinerclubs liest, weil sie haben die Parteien, die dort vertreten waren, vorgeführt. Ja? Denn Leerheit und Hohlheit, und zwar von der AfD über die CDU, die SPD, die Grünen, ja, die Linke war die Einzige, die wirklich gut mit agiert hat, jetzt auf der offiziellen Seite Mitglied des Verfassungsausschusses zu sein. Und das ist so ein Stück Selbstaufklärung und gleichzeitig Aufklärung die zu dieser Unigemeinschaft gehörenden, ja, der verfassten Studenten gehören. Ja, es gibt sie. Es gibt sie, die Kerne gibt sie, es gibt das Gefühl von Leiden, von Solidarität und Ausweg und Hoffnung. Und das denke ich, da der Asta und die Studentenschaft hier aktiv auch beteiligt ist an diesen Diskussionen. Und ich habe eine andere gute Erfahrung gemacht, das will ich auch sagen, weil unser Interview hier von Genossinnen organisiert wird. Ich habe die wunderbare Erfahrung des Golem gemacht, ja, eines Jakobinerclubs, würde ich sagen, der Subkultur, die großartige Debatten organisiert haben und wo das Gefühl der Solidarität, und das ist ein Gefühl, aus dem man Kraft beziehen kann, präsent ist bei den Debatten, und das ist auch eine Hoffnung für mich gewesen.
Also Selbstaufklärung und Solidarität sind unsere beiden Schlussworte.
Ja.